Hallo und herzlich willkommen zum Modern Work to Go Podcast. Wir sind im Jahr 2026, noch ganz frisch im Januar. Und ich habe heute live einen Gast neben mir sitzen. Und wir werden heute, ja, wie es so oft ist, über die Zukunft sprechen. Die Hanna hat letztes Jahr bei ihrem OKR Open einen Vortrag gehalten zum Thema State of the Art von OKR. Und sie hat nicht nur über OKRs gesprochen, sondern sie hat auch so ein bisschen die Arbeitswelt auseinandergenommen, was große Softwareanbieter für Auswirkungen haben, wie wir digital, aber auch analog zusammenarbeiten und welche Frameworks wir einsetzen. Und dazu habe ich mir sie nochmal eingeladen, das nochmal ein bisschen aufzugreifen und zu diskutieren, was für Auswirkungen große Softwareanbieter haben auf unsere Arbeitswelt und was sich da 2026 noch tun wird. Aber erstmal, Hanna, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was machst du so im Alltag?
Ich bin Agile und OKR-Coach. OKR ist dieses Framework, mit dem man Ziele setzt und nachhält in einem agilen Kontext. Und genau, ich bin, ich sag mal, von Haus aus Wirtschaftsingenieurin, habe dann kurz einen Abstecher in die Personalbranche gemacht mit Employer Branding, mit Personalberatung und habe dann aber OKR kennengelernt und Hello Agile kennengelernt. Und bin jetzt seit 5 Jahren wirklich aktiv unterwegs als OKR-Coach. Das heißt, ich führe OKR in Unternehmen ein, ich gebe ganz viele Trainings, ich mache in dem Sinne Strategie-Workshops und helfe Unternehmen dabei, das umzusetzen und vor allem OKR so nachhaltig bei sich einzuführen, dass sie es auch selber fortführen können. Ja, das mache ich so.
Okay, bevor wir noch ein bisschen über OKRs sprechen, was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein neuer Gedanke erfolgreich gepflanzt wurde und was in jemandem entzündet hat. Also jedes Mal in einem Training, wenn bei Leuten irgendwas Klick macht und sie irgendwas, was ich gesagt habe, was gar nichts groß mit OKR oder so zu tun haben muss, aber wenn sie irgendwas plötzlich übertragen können auf sich und es neue Perspektiven für sie öffnet, das ist für mich sehr energetisierend.
Okay. Welche neuen Perspektiven entstehen denn durch OKRs? Das ist ein Ziele-Framework. Jetzt könnte man, falls ihr das Framework nicht kennt, ja sehr einfach sagen, okay, da werden halt Objectives festgelegt, also Ziele, und da werden halt messbare Kriterien dazu gepackt. Das ist ein schöneres Framework, als jetzt irgendwelche anderen Ziele festzulegen. Welche Perspektiven ergeben sich dadurch zusätzlich?
Also einmal ist es auf jeden Fall in dem Moment, wo Objectives formuliert werden, zum Beispiel, dieses Thema Outcome-orientiert zu denken. Und für ganz, ganz viele ist es einfach ein komplettes Novum, nicht mehr aufzulisten, was sie alles machen wollen, sondern darüber nachzudenken, was sie erreichen wollen, wen sie damit erreichen wollen. Das ist eine winzig kleine Sache, aber es gibt Leuten extrem viel mehr Wertgefühl, zu merken, ach krass, ja, das will ich verändern. Und auch dazu zu stehen, was man verändern will, das rührt in vielen schon so einen kleinen Wandel an.
Hast du ein Beispiel dafür? Vielleicht mal so alte Welt, neue Welt?
Beispiele sind immer super, da geht mein Hirn immer komplett weiß und blank. gib mir mal irgendwas, woran du gerade arbeitest.
Woran ich gerade arbeite? Ich habe vielleicht ein Beispiel aus letzten Jahr. Ich war letztes Jahr in Vietnam und ich hatte da einen Bauern kennengelernt und der hatte so Flechtkörbe hergestellt. Und bei 38 Grad, total schwierige Arbeitsbedingungen, im Endeffekt total schlechter Lohn und eigentlich ein sehr anstrengender Beruf. Aber der Mann hatte eine unfassbar gute Laune. Und ich hatte mich so ein bisschen mit ihm unterhalten. Seine Tochter hatte dann noch übersetzt. Die hatte mich zur Schule geschickt, damit sie sozusagen später das mal nicht machen muss, was er jetzt gerade macht. Und die ganze Familie war da auch eingebunden. Und er hat mit vollem Stolz erzählt, dass er diese Körbe herstellt. Und ich dachte mir so, okay, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil es eine total monotone Arbeit ist. Aber was ihn total begeistert hat, war nicht diesen Korb total positiv, gut zu verkaufen, gewinnbringend oder Essen abends auf dem Tisch zu haben, sondern er konnte mir erzählen, wer diesen Korb kauft und was diese Person damit macht. Der hatte verschiedene Körbe, verschiedene Größen, mit die verschiedene Gewichte ausgehalten haben, die mal besser im Wasser angekommen sind und nicht. Und dann hat er mir sozusagen 10 Körbe gezeigt und meinte so, hier in dem Nachbarort, der fährt immer mit dem Schiff raus. Und der lagert da drin die Fische. Und hier, das ist für Ananas. Und da werden Tomaten drin gelagert. Und das nimmt der Bauer hier, das kann er auf den Kopf stellen und kann da die Tomaten tragen und so weiter. Und das ging gar nicht um das Produkt, sondern es ging ihm darum, was die Leute mit dem Produkt machen und wer diese Personen sind und was für einen Erfolg diese Personen dadurch dann wieder haben. Und das ist der große Unterschied. Er hat nicht als Output den Korb sozusagen in den Fokus gestellt, sondern er hat das, was der Korb symbolisiert für andere Menschen, das hat er in den Fokus gerückt. Und das hat ihn glücklich gemacht, auch bei der Arbeit. Das war total schön, weil er, wie gesagt, es kann nicht die Arbeitsbedingungen gewesen sein, es kann sicherlich nicht auch der Lohn gewesen sein, was ihn glücklich gemacht hat, sondern es hat ihn wirklich glücklich gemacht, dass sein Produkt einen Sinn und Zweck bei anderen Menschen ergibt und dass die dadurch dann wieder eine Arbeit erbringen können, die dann auch noch ganz sinnvoll waren, weil dadurch ja die Bevölkerung ernährt wurde, weil die Leute ja da drin Fische gefangen haben und so weiter.
Super Beispiel. Ich hatte gehofft, du wirfst mir einfach was hin und ich kann es entwickeln. Super. Nee, ganz genau. Genau sowas. Und es kann wirklich was ganz Simples, Stupides sein, aber in dem Moment, wo du überhaupt den Leuten die Frage stellst, wofür machst du es, und sie darauf eine Antwort suchen müssen und eventuell auch das erste Mal in Diskurs gehen müssen mit Führungskräften, mit sich gegenseitig, das macht einen Riesenunterschied. Ja.
Wie gut finden die diesen Diskurs? Also wie gut funktioniert das, dieser Diskurs? Wie gut können die Leute das definieren?
Ich würde sagen, das funktioniert schon sehr gut, weil du, also so gut, bis du an einen Punkt stößt, wo es leider keinen sehr guten Grund gibt, warum eine bestimmte Sache gemacht werden muss. Das heißt, also es deckt häufig auch einfach, ich sag mal, Schwachstellen in der Argumentationskette oder so auf. Das ist natürlich erstmal unangenehm, aber ich bin sehr fest davon überzeugt und das kann ich, glaube ich, auch ganz gut vermitteln, dass es gut ist, wenn Sachen explodieren im Sinne von, wenn eine Argumentation nicht überzeugt. Und dann ist es immer noch in Ordnung, wenn der Chef sagt oder die Chefin, muss trotzdem gemacht werden.
Machen wir trotzdem.
Genau. Ist okay, aber überhaupt, dass Entscheidungen wirklich sehr kritisch hinterfragt werden, ohne dass sie in Frage gestellt werden per se. Ne? Aber du musst halt ein gewisses Level an Begründung liefern und das in meinen Augen bringt einfach Qualität in Entscheidungen. Und das tut ganz gut für viele Führungskräfte, wenn sie merken, dass sie irgendwo, ja, dass es, dass es sowas gibt, was sie nicht reglementiert, aber fordert, was sie fordert. Ja.
Ja, auch dieses mal Kontakt zum Kunden aufzubauen. Ich merke das sehr häufig, deswegen war ich gerade überrascht von der Antwort, dass das funktioniert ganz gut. Ich stelle manchmal fest, dass es dann doch nicht so im Detailgrad ganz gut funktioniert, dass die Leute dann manchmal doch ein bisschen weit weg sind vom Markt oder auch von dem Nutzen nachher, der dann, ich glaube, wir müssen von der Branche ab und wie gut es einem geht und wie viel Bequemlichkeit man da sicherlich auch mit eingebaut hat.
Ja.
Und ich glaube, dass so ein Framework oder das Thema dann auch hilft, sich nochmal Gedanken zu machen, haben wir denn die richtigen Daten? Ja. Sprechen wir mit den richtigen Leuten? Haben wir denn überhaupt einen Zugang zu denen, die definieren, ob unser Produkt einen Nutzen hat am Ende? Und da müssen ja auch nicht von den 10.000 dann mal mit 1.000 Kontakt haben. Da reicht es ja auch mal mit 10 oder 20 Kontakt zu haben, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, bin ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Weil wenn die 10 sich schon widersprechen, dann weiß ich, da werden die anderen sich bestimmt auch alle widersprechen.
Das Spannendste an der Stelle finde ich, also nicht alle OKRs müssen unbedingt an den Endkunden ausgerichtet sein. Ne? Aber wenn du das hast, dann ist das Allerspannendste, haben die Leute das agile Mindset schon so sehr inkorporiert, dass sie fein damit sind, unfertige Teilprodukte zu zeigen. Ne? MVPs, dieses klassische Denken von, ich gebe dir mal die Grundfunktionalität und du sagst mir, ob das überhaupt praktisch für dich ist. Das schon intern zu machen, ist für viele eine Riesenherausforderung. Nein, aber ich will nicht, dass der was sieht, wo ich mich noch nicht stolz dahinter stellen kann, so ungefähr. Ja, aber ne, bring doch mal Feedback-Schleifen zwischendrin rein. Und das ist bei Kunden nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Ich habe tatsächlich jetzt einen Kunden gerade, der das in meinen Augen extrem geil gelöst hat. Die machen eine Software für Lichtplanung und die haben wirklich ein Studio, also was schon mit deren Software arbeitet, aber was jetzt nicht der größte Kunde ist oder so, aber ein Studio in London und die gehen regelmäßig mit ihren neuen Entwicklungen dorthin und gucken wirklich den Usern bei der Benutzung zu. So richtig, richtig, wie du das in Design Thinking oder wie auch immer lernst, ne? Dass du wirklich zuguckst und nicht kommentierst und einfach schaust, ist es verständlich? Brauchen sie das? Nutzen sie das so, wie wir es gedacht haben? Und das finde ich super cool. Und das haben die aber, also es hat sehr viel den Nerven gekostet, bis sie jetzt so weit sind. Und es fühlen sich immer noch nicht alle wohl damit. Ne? Aber das, also die leben das so richtig, die haben einen fixen Prozess, in dem das passiert. Und da will man eigentlich am liebsten hinkommen, dass man irgendjemanden hat, dem man vertraut, auch unfertige, noch hässliche Sachen zu zeigen, um das wesentliche Feedback zu kriegen.
Gibt es ja auch so ein japanisches Sprichwort dafür, dieses rausgehen, vor Ort gucken, wie die Realität wirklich ist und dann sich zu überlegen, was man dann anbietet und was man dann baut.
Ja, ganz genau.
Ja. Braucht es dieses agile Mindset, um OKR richtig erfolgreich einzuführen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ich glaube, sehr viele Unternehmen, wo OKR gescheitert ist, in erster Linie daran, dass eben dieses agile Mindset komplett ignoriert wurde und man offiziell Ziele formuliert, alle 3 Monate, die aussehen wie OKRs, jetzt nicht auch immer die besten, aber so im Grunde sehen die aus wie OKRs. Man hält alle Meetings nach, wobei das auch schon häufig dann nicht mehr so ganz der Fall ist. Weeklies muss man ja nicht machen, Bi-Weekly reicht und eigentlich reicht es auch, wenn wir einfach kurz über Jira gucken, als dass wir jetzt uns allen gegenseitig erzählen, was wir alles gemacht haben. Retros brauchst du jetzt auch nicht unbedingt und ne, dann zerfällt es so Stück für Stück und dann sagen sie, es funktioniert nicht. Ja, weil halt viel mehr dazu gehört. Das ist nur ein Werkzeug, um zu einer lernenden Organisation zu werden. Und wenn du das nicht willst, wenn du keine Neugier, Offenheit entwickeln willst, wenn du nicht Fokus irgendwann wirklich leben möchtest, viele fragen immer, wie Fokus ein Prinzip oder ein Wert sein kann. In dem Moment, wo du wirklich überzeugt bist, dass sich das voranbringt. Wenn du das nicht bist, weil du eigentlich immer noch den größten Wert darin siehst, dass du derjenige bist, der ganz viele Sachen gleichzeitig hinkriegt und auf die Reihe kriegt und managen kann, dann wird es nicht funktionieren, also dann wird das nie seine vollen Früchte tragen. Deswegen, ja.
Ja, jetzt dreht sich die Welt ja auch so schnell immer. Man sagt ja so, da kommt ja morgen irgendwas anderes und dann kommt die andere Abteilung, der andere Chef und die andere Chefin um die Ecke und haut einem andere Prioritäten auf den Tisch. Und dann sagt man immer, ja, das funktioniert jetzt hier einfach nicht. Ich kann nicht für 3 Monate mich auf eine Sache konzentrieren, weil ich habe so viele Sachen. Und dann kommt entweder raus, dass es nicht funktioniert und man da mal so pseudomäßig was aufschreibt oder man fängt an und schreibt so 20 OKRs auf und dann müssen auch alle gemacht werden. Also beides natürlich total falsch und nicht wirklich sinnvoll. Aber wenn man hinaus möchte, wie stehst du zu dem Thema OKR, so Übererfüllung, Stretch-Goal-mäßig? Gibt es ja auch so ein bisschen die Philosophie, dass man OKRs aufschreibt und sie eigentlich gar nicht erreichen kann. Und man eigentlich so, wenn man 75-80% landet, man eigentlich schon so eine typische 100% Erfüllung eigentlich erreicht hat. Dass Teams sich auch nicht nur fokussieren, sondern auch strecken müssen. Deswegen Stretch-Goal, dass man halt sagt, okay, das soll jetzt nicht so im Daily Business erreicht sein eigentlich. Ich schreibe nicht das Daily Business auf, sondern ich schreibe die Veränderung ja auch auf. Und die muss ein bisschen wehtun. Wie stehst du dazu?
Ich habe das Gefühl, in Deutschland funktioniert das nicht für jeden. Ich sage bewusst in Deutschland im Sinne von, wir haben eine sehr streng anerzogene Mentalität, Dinge zu 100% zu erfüllen. Und deswegen gibt es, also ich behaupte wirklich, es gibt Unternehmen, da wird es, oder Personengruppen, da werden Stretch Goals nie so richtig, richtig funktionieren und fliegen. Aber die funktionieren dann auch sehr, sehr gut mit Committed Goals, also mit Zielen, die du zu 100% erfüllen kannst oder die vielleicht ein bisschen drüber sind, aber jetzt nicht, nicht sehr stretchig. Aber da, wo es funktioniert, da, wo Leute dieses, also Energie draus ziehen, sich ambitionierte Ziele zu setzen, da merkst du, dass es ein ganz, ganz anderes Level von OKR dann auch irgendwann ist. Ne? Wenn ein Team sich gemeinsam traut, größer zu denken und diesen Bereich findet, wo es nicht zu absurd ist, dass man es eh nicht schafft, aber eben noch gerade so, dass alle dran glauben und ab und zu erreichen sie was, fast wirklich so, wie sie es definiert haben, das gibt unglaublich viel Energie. Also wie viel Glaube an dich selbst du daraus ziehen kannst, ne, als Team. Deswegen, ich versuche, Teams dahin zu bringen, aber ich zwinge auf keinen Fall jemanden dazu, weil entweder bist du so veranlagt oder nicht. Und ich glaube, du kannst dich dahin bewegen, aber das hängt, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit psychologischer Sicherheit im Team und so zusammen. Wie sehr glaube ich, dass ich wirklich nicht an den Pranger gestellt werde dafür, dass ich mir, also dass ich es nicht ansatzweise erreicht habe. Ne? Aber eigentlich ist das ein Sweet Spot von dem Framework.
Ja, und auch diese Veränderung natürlich voranzutreiben. Ja, genau. Es braucht dieses agile Mindset. Ich glaube, das alleine ist ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt, weil wenn man jetzt mal überlegt, wenn ihr ein bisschen jetzt drauf achtet, okay, es sind Veränderungen, ich muss mich strecken, wir müssen alle fokussiert daran arbeiten, dann steckt da noch eine Menge mehr dahinter, was Richtung moderne Arbeitsformen dann auch geht. Ja. Wie arbeite ich auch? Schaffe ich es in 3 Monaten, diesen Fokus auch zu lenken? Schaffe ich es zu tracken? Also sind wir bei Softwarelösungen dann vielleicht auch? Gerade im hybriden Kontext oder wenn wir nicht alle vor Ort sind oder nicht alle in einem Raum sind, dann muss ich ja auch es schaffen, in 3 Monaten in so einem Zyklus ja auch Dinge zu verändern. Ja, genau. Das heißt, ich muss vielleicht Prozesse umgestalten, neue Produkte bauen, ja. MVPs bauen. Da sind wir in der Budgetfreigabe, in allgemeinen Freigaben. Deswegen zeigt es auch, dass es so in klassischen Modellen nicht so gut funktioniert, wo Entscheidungswege häufig ein bisschen länger sind, weil sonst kann ich diese 3 Monate gar nicht ausnutzen, weil ich dann eigentlich erstmal in diesem ganzen Apparat von Freigaben, Definition, Lastenheft, Pflichtenheft dann irgendwie drinstecke, bevor ich eigentlich wirklich irgendwas umsetzen kann. Das heißt, wenn du jetzt, worauf ich darauf hinaus will, das heißt, wenn du dazu berätst, dann kommst du ja wahrscheinlich automatisch auch in diese ganzen anderen Thematiken dann so rein. Wie ist denn das, wenn du in so einem klassischen Unternehmen bist, wo du merkst, oh, die ganzen Sachen müssen jetzt angefasst werden, damit das funktionieren kann? Ist das nicht dann auch so ein Mammutprojekt? Du kommst wegen so einer OKR-Einführung rein, aber eigentlich sind das nur so 3% von dessen, was eigentlich verändert werden muss, damit OKRs funktionieren.
Ja, jetzt kommen wir in eine sehr, ich sag mal, revoluzzerhafte Geschichte. ehrlicherweise, die meisten, also gerade da, wo nur eine Abteilung mit OKR arbeitet oder so, funktioniert es dann besonders gut, wenn die sich trauen, outside the box zu denken und Lösungen einfach selber zu schaffen. Und dafür mögen mich mit Sicherheit einige interne ITs nicht so gerne. Aber ich habe wirklich viele Teams, die ganz, ganz arg großartige IT-Kenntnisse aufgebaut haben, zum Beispiel, um einfach bestimmte Dinge selber lösen zu können, um nicht abhängig davon zu sein, dass sie jeden Use Case, den sie selbst noch nicht ganz verstanden haben, weil das ja auch Teil des Lernprozesses ist, ne, eine IT zu erklären, die das dann irgendwo einschleust und die es dann nicht so löst, wie es, ne, was, wie was es sollte. Das heißt, gerade sowas, ehrlich gesagt, ist, also da merkst du, dass im Grunde zu Agilität crossfunktionale Teams gehören, weil eigentlich die Teams am besten mit OKR arbeiten, die die Kompetenzen, um ihre Probleme zu lösen, also ihre Herausforderungen oder Thematiken oder so zu lösen, wirklich selber vor Ort haben. Und das heißt, ja, also ehrlich gesagt, gehen wir selten die ganz großen anderen Sachen an, weil die Abteilungen oder der Teil des Unternehmens hat dann vielleicht eben noch gar nichts von OKR gehört und es macht überhaupt keinen Sinn, ihnen erstmal OKR zu erklären, sondern das ist wirklich eine Case-by-Case-Geschichte. Und dann schaut man, also häufig geht es dann auch ehrlich gesagt in den Objectives viel drum, wie kriegen wir unsere Beziehung zu der Abteilung verbessert. Also wie kriegen wir es hin, dass die uns besser verstehen oder dass wir eine schnellere Art der Zusammenarbeit auch über unser Team hinaus haben. Das heißt, genau, es ist selten so, dass wir ein riesengroßes Fass aufmachen. Das ist eher so, dass wir viele kleine Patches drauf machen.
Gut, aber am Ende geht es trotzdem immer weniger um OKRs, sondern auch immer mehr um die Zusammenarbeit, wie es dann funktioniert und wahrscheinlich um andere Frameworks, andere Methodiken. Ja. Software wird da wahrscheinlich viel vorgeben.
Ja, und was du auch gerade angeschnitten hattest, wollte ich gerne drauf eingehen. OKR hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, wie organisiert man sich selbst in der Zusammenarbeit. Ich will nicht sagen Projektmanagement, weil du brauchst kein Projektmanagement riesengroß. Aber du musst gut zusammenarbeiten können. Du musst dich strukturieren können, du musst dich absprechen können, du musst wissen, welche Informationen du mit wem teilen musst, um effizient und effektiv miteinander arbeiten zu können. Weil die meisten Leute, die mit OKR arbeiten, auch nicht irgendwie 50% ihrer Arbeitszeit in diese OKRs reinstecken. Das heißt, du musst mit relativ wenig Zeit, sagen wir mal 10%, 20% deiner Arbeitszeit, willst du große Dinge vorantreiben, dass du auch nicht irgendeine Kleinigkeit geregelt hast in 3 Monaten und dann sagst, yay, toll, ne? Nach 3 Monaten sind wir so weit gekommen. Genau. Das heißt, du brauchst eine extreme Effizienz als kleine Gruppe, die an Dingen arbeitet. Und auch das ist eine Kompetenz, die hat überhaupt nichts mit OKR zu tun, die hat nicht zwingend was mit Agilität zu tun, ehrlich gesagt. Aber Teams, die das haben und die das in egal welcher Teilkonstellation haben, sind unheimlich stark dann auch mit OKR. Weil die sich nur kurz abstimmen müssen, was wollen wir erreichen. Und der Rest ist quasi gesetzt, wie sie dran arbeiten. Teams, die das nicht können, werden mit OKR nicht sehr glücklich sein.
Ist das so ein Warnsignal, wenn OKRs nicht funktionieren, dass vielleicht in meiner Organisation, in der Zusammenarbeit irgendwas nicht stimmt?
Definitiv, ja, ja.
Also, falls ihr mal OKRs ausprobiert habt, ist natürlich kein Garant. Vielleicht habt ihr es einfach auch nur falsch eingesetzt oder nicht richtig aufgebaut. Vielleicht war der Fokus nicht richtig da. Aber ein Warnsignal, dass vielleicht irgendwas in der Zusammenarbeit nicht stimmt. Was uns so ein bisschen auf das große Thema treibt. Thema große Softwareanbieter, die ja nicht nur heutzutage Lösungen bauen, wo ich halt irgendwie meine Buchhaltung machen kann, sondern ja auch sehr viele Arbeitsmethodiken vorgeben. Du hattest in deinem Vortrag das Beispiel, dass Microsoft ein Tool hatte, das nannte sich Goals, oder nannte sich Goals, ja. Viva Goals. Und damit konnte man OKRs tracken. Ja. Das hatte einen sehr, sehr großen Push für das Thema OKRs gegeben bei vielen Organisationen, weil, sind wir mal ehrlich, Microsoft halt sehr häufig im Einsatz ist und die hatten das in der Suite halt einfach mitgeschenkt oder zur Lizenz dazugegeben.
Du musstest es kaufen, das war nicht so günstig, aber es war einfach.
Okay, okay.
Ne?
Aber ja, genau. Es war zumindest relativ einfach oder manche hatten wahrscheinlich schon diese, es gibt ja diese Gold-Lizenz, da war es wahrscheinlich dann mit drin irgendwie. Und dadurch haben natürlich viele dann auch das mal ausprobiert und für sich dann versucht zu entdecken. Mhm. Und jetzt, wo es Microsoft eingestellt hat, hat das natürlich diesen extremen Gegeneffekt natürlich auch. Weil viele sagen, ja gut, dann lasse ich es halt wieder. Wenn Microsoft irgendwie auch nicht daran glaubt oder an das Produkt nicht glaubt, dann scheint das Framework ja nicht zu funktionieren. Es war ja 2025 jetzt auch nicht gerade das Jahr für Agilität, sondern stand eher so ein bisschen auf dem Abstellgleis, wo man ja weiß, dass es gut funktioniert, wenn man es richtig macht. Was denkst du darüber, wenn sowas passiert? Was hat das für Auswirkungen auf die Kunden? Ja.
Also genau, das war wirklich ein super spannender Case, weil wir das so noch überhaupt nicht hatten. Ne? Es gab immer irgendwie Softwareanbieter, gerade auch um OKR nachzuhalten. Aber dass Microsoft was angeboten hat, hat es unheimlich leicht gemacht. Ich weiß nicht, wie viele sich wirklich entschieden haben, mit OKR zu arbeiten, weil es die Softwarelösung von Microsoft gab. Aber es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele, die mit OKRs gearbeitet haben, die super glücklich darüber waren, dass es eine Microsoft-Lösung gab und dass irgendwie man sich nicht in eine komplett neue Umgebung einarbeiten musste, alle Daten direkt vorhanden waren und so weiter. Sehr viele, sehr, sehr große Kunden haben das völlig selbstverständlich genutzt. So leicht wurde kein anderer OKR-Software-Anbieter jemals irgendwo eingeführt, ehrlich gesagt.
Ja.
Genau, und das waren aber, also da bei den Kunden, wo ich es mitbekommen habe, das waren alles sehr, sehr große Unternehmen, wo es ein Riesending ist, OKR einzuführen. Es ist einfach ein Riesentransformationsprojekt. Und wenn dann, nach 2 Jahren oder was, die Information kommt, übrigens wird Viva Goals abgestellt, dann ist es meistens auch so ein bisschen der Make-or-Break-Point gewesen, zufällig jetzt bei den Unternehmen, wo du dich entscheiden musst, bleibe ich dran oder sage ich, ja, wer will, kann es weiterhin machen, aber wir, genau,
keinen Nutzen,
ne, müssen, wir haben da jetzt keinen, ist keine exekutive Entscheidung mehr, so dass das irgendwie alle machen müssen. Genau, das heißt, Viva Goals hat so ein bisschen also die Abschaffung von Viva Goals hat bei vielen den Tipping Point genau getroffen, wo viele dann gesagt haben, okay, und wenn Microsoft da keinen Sinn drin sieht, wenn das für die kein wertvolles Geschäftsmodell ist, dann ist OKR vielleicht einfach nicht mehr der neueste Scheiß. Und genau, man hat gerade auch 2025 sehr viel Flüstern gehört, Agilität ist tot. Was, glaube ich, hauptsächlich damit zu tun hat, dass wir nun mal in eine schwierigere wirtschaftliche Situation gekommen sind. Und die Unternehmen, die vorher agil gearbeitet haben, werden Agilität kein bisschen in Frage gestellt haben.
Ja.
Diejenigen, die noch auf dem Weg waren, es zu lernen, wo man noch diese ganze Arbeit reinstecken muss, seine eigenen Werte und Prinzipien regelmäßig zu hinterfragen, neu zu lernen. Das ist anstrengend und sobald irgendwas von außen passiert, was Krise ruft, gehst du halt wieder zurück zu dem, was du kennst. Mhm. Weil das hat dich vorher auch schon halbwegs gut durch Krisen gebracht. Ne?
Ja, immer sind Reports wieder wichtig.
Ja, ganz genau.
Status-Meetings. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Status-Meetings 2025 eingeführt wurden, aber wenn man das statistisch erfassen könnte über alle Organisationen hinweg, ich glaube, der Peak wäre gigantisch.
Und das ist Wahnsinn. Und dann hast du einen riesen Namen wie Microsoft, der in so einem Nischenmarkt wie OKR entscheidet, nicht mehr mitzuspielen. Der übrigens wirklich ab dem Moment, wo er da war, einen riesengroßen Anteil hatte in diesem Markt. Dann tut es diesem kleinen OKR-Markt, dieser kleinen OKR-Nische, wirklich, wirklich weh. Und also das, genau, hat man auf jeden Fall gemerkt. Deswegen ist tatsächlich nicht das Interesse an OKR im Gesamten eingebrochen. Aber es hat auf jeden Fall einen deutlichen Knick in der Motivation gebracht.
Klar, für die breite Masse, die vielleicht so gesagt haben, ja, ich müsste jetzt irgendwie jemanden beauftragen, um da aktiv zu werden oder ein Buch lesen. Ah, da gibt es so ein Tool, da kann ich mal versuchen, dann machen wir die ersten Schritte. Und wenn man so erste positive Effekte merkt, dann tut man sich ja meistens dann doch tiefer damit beschäftigen, doch noch jemanden beauftragen oder doch noch mal ein Buch lesen und so weiter. Das fällt natürlich weg, weil es gibt diesen Bezug halt plötzlich nicht mehr. So wie man täglich Mails hat und seinen Kalender halt vor sich hat und klar, wenn ich einen Kalender habe, was mache ich? Natürlich mache ich Termine aus mit Leuten. Es führt einfach automatisch dazu. Und das war natürlich mit OKRs jetzt auch so. Und Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Mhm. Und jetzt soll es kein Microsoft-Bashing werden. Nee, das ist einfach nicht. Nur das Beispiel aufgrund des OKR-Themas. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe, warum die das dann auch sein lassen haben. Bei denen war auch die Wirtschaftslage ein bisschen anders. Die werden da auch Entscheidungen getroffen haben. Wen kann ich wie wo drauf staffen? Und im Zweifel war einfach kein Personal mehr da. Und vielleicht kommen sie in einem Jahr um die Ecke und sagen, aber doof, vielleicht sollten wir doch noch mal. Aber was für eine Auswirkung das auf die Zusammenarbeit hat. Weil deswegen wollte ich am Anfang so ein bisschen drüber sprechen, was hat OKR so für eine Auswirkung? Und wenn man sich jetzt, also für die, die das jetzt schon eingeführt haben, wenn ihr damit schon aktiv arbeitet, dann werdet ihr diesen positiven Effekt ja auch gespürt haben, wie viel man plötzlich vielleicht mit Kunden wieder mehr redet, wie agiler man geworden ist, wie viel mehr Diskurs auch in so einem Team dann plötzlich stattfindet, welcher Drang, welche Fokussierung dann auch stattfindet und so weiter. Und dann kommt einfach so ein Tool um die Ecke und macht so diese ganze positive Arbeit auch zunichte. Also sie kann sich natürlich, wenn sie es jetzt weiter gefördert hätten, auch sehr positiv befeuern. In dem Fall ist es jetzt halt eher ins Negative gerutscht. Was glaubst du, was für eine Auswirkung sowas auch auf die Arbeitswelt hat, dann positiv wie negativ, dass Softwareanbieter, die jetzt, wie gesagt, nicht einfach nur, ich speichere halt irgendwelche Daten von A nach B herstellen, sondern dann auch wirklich so die ganze Arbeitsmethodik vorgeben für einen, wie nach welchen Frameworks wir arbeiten, nach welchen Prinzipien. Auch das Thema Agilität, wenn wir uns auch sagen, dass viele große Softwareanbieter jetzt nicht gerade die letzten 24 Monate Features rausgebracht haben, die das Thema Agilität gefördert haben, sondern eher sehr viele Kontrollmechanismen auch wieder teilweise eingebaut haben. So Thema Hybrid Work. Microsoft hat da auch ganz viele Teams jetzt eingebaut von Tracking, in welchem Ort arbeite ich, damit man gucken kann, wie ist angeblich die Büroauslastung. Aber im Endeffekt kann man jetzt auch tracken, wer hält sich an die Policy, 3 Tage die Woche im Office zu sein und so weiter. Das sind ja alles auch so Auswirkungen auf die Arbeitsmethodik.
Ja, ich finde es total spannend, weil du, wenn wir OKR irgendwo einführen, dann hast du immer eine kulturelle Transformation, die damit auch passiert. Ne? Weil eben, wie gesagt, viele Kleinigkeiten sich verändern. Und wenn du aber andersrum kommst und versuchst, was kulturell zu verändern, dann gehst du genau auf die Suche nach nach den Stellen, wo Arbeitsweisen und Prinzipien gemacht werden, sozusagen, ne, die den Alltag bestimmen. Und da ist Software natürlich, gerade in unserem sehr, sehr, sehr digitalen Zeitalter, ein ganz, ganz großer Knotenpunkt. Wie einfach der zu nutzen ist, ob du damit ältere Leute abhängst und also lauter solche Sachen. Ein total positives Beispiel habe ich tatsächlich neulich gehört von einem Vorstand von einem ungefähr 3000 Leute großen Unternehmen, ich will nicht Konzern sagen, die haben sich vor, ich glaube, 5 Jahren oder so entschieden, komplett auf Google umzusteigen. Und das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, auch im Rahmen von, wir wollen irgendwie Silos auflösen und mehr Zusammenarbeit fördern und so. Und das war sicherlich am Anfang auch ein riesengroßer Aufschrei, aber die haben wirklich festgestellt, Leute arbeiten so viel freier zusammen. Einfach, weil du nichts mehr auf deinem eigenen Rechner ablegen kannst, weil alles zugänglich ist. Das ist am Anfang super unangenehm, die ganze Transparenz und so weiter. Aber irgendwann gewöhnst du dich dran und diese Barriere runterzukriegen, ne? dass es einfach selbstverständlich ist, dass jemand, wie gesagt, ein unfertiges Arbeitsprodukt sehen kann, kommentieren kann, dass man zusammenarbeiten kann, dass man sieht, ah witzig, der guckt da gerade rein, ich schreibe ganz kurz
einfach
Hallo.
Einfach nur
ne?
Link-Teilen, Berechnung
ganz
passen.
Ganz genau, ja. Das hat bei denen tatsächlich immens viel dazu beigetragen, dass deren agiles Mindset, ich will nicht sagen geboren wurde, aber zumindest einen sehr großen Schub bekommen hat. Das ist für mich eins der beeindruckendsten Beispiele gewesen tatsächlich dafür. Ich habe auch Geschichten gehört, wie es davor lief. Ne? Und ich will nicht sagen, dass alle Silos aufgehoben waren bei denen, aber die Zusammenarbeit war so, so exzellent. Das habe ich wirklich, es war jeder so gut organisiert. Es war völlig selbstverständlich, dass man einfach auf einem Miro-Board auch ne, ein paar Post-its hin und her schiebt und das schon mal reicht, um da reingedacht zu haben. Und dann hattest du gleichzeitig super, super gut ausgearbeitete Präsentationen mit Kontext und so weiter für bestimmte Reviews oder so. Die haben einfach ein sehr, sehr gutes Gespür dafür bekommen, wo ist Arbeitsfläche, was darf Arbeitsstand haben und was ist ein fertiges Produkt, weil jeder alles gesehen hat. Und das, ich würde sagen, Software hat einen riesengroßen Einfluss.
Ja, es klingt so banal und gerade wenn man dann jetzt auch, sagen wir Microsoft und Google auch schon genannt, wenn man die häufig nebeneinander legt, gerade so featureseitig, dann sind die zu Aber der Kollaborationslösung zu 98%, 99% irgendwie klar. Da gibt es keinen so einen großen Unterschied.
Eigentlich ja.
Aber häufig sind es die Details dann auch in der Arbeitswelt, dass jetzt kann man bei Microsoft natürlich auch alles offen einstellen, dass jeder mal alles sehen kann, aber bei Google ist es halt per Default
genau.
einfach
das ist
so.
Genau der
bei Microsoft gibt es halt eher mehr Hürden, gerade in der Einstellung, wo man so schon mehr verstecken kann. Und das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man letztlich auch arbeitet. Will das eine oder das andere gar nicht schlecht oder positiv reden. Aber es macht natürlich etwas mit einem, wie bei Atlassian im Confluence. Da ist per se alles offen. Also man muss aktiv Dinge verstecken. Ansonsten ist alles per se erstmal sichtbar. Und das macht natürlich auch etwas, wenn dann halt die Geschäftsführung anfängt, irgendwelche Draft-Seiten anzulegen, dass die dann halt erstmal sichtbar sind und die Leute sich dran gewöhnen müssen, dass wenn es dann doch mal kritische Dinge sind, sie dann halt erstmal zu verstecken, wenn es mal Personalthemen sind oder sowas. Aber alles andere, warum denn nicht? Also es kann ja offen sein. Ich weiß, früher gab es nur diese Argumentation, dann lesen die Leute ja nur noch ständig solche Dinge, machen nichts anderes
kein
mehr.
Mensch. Also
macht kein Mensch. Ja. Und wenn ihr so eine Organisation seid, wo das passiert, dann habt ihr ganz andere Probleme, außer dass diese Leute diese Inhalte lesen. Ja. Wenn die Leute sich wirklich so sehr langweilen, dass sie anscheinend nichts anderes zu tun haben. Oder ihr Job so egal ist, dass sie Zeit dafür haben. Auch das ist ein sehr großer Indikator. Also falls das mal passiert, ist es nicht das Confluence, was da schuld ist, sondern eure Arbeitsphilosophie oder vielleicht auch die Auslastung oder die Menschen dann in letzter Instanz, die bei euch arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall so ein großes Sammelsurium, was dann da passiert. Und ich weiß, wir führen ja auch Software ein und ich merke das immer wieder, dass viele Leute sich auch häufig so einen Wunsch erkaufen durch ein Stück Software, dass sie sich aussuchen, anders zu arbeiten. Mhm. Das ist natürlich, also das ist jetzt bei dir ein Paradebeispiel, dass es gut funktioniert hat. Hat ja jetzt auch nicht von heute auf morgen so funktioniert. Aber es muss schon so ein gewisser Wunsch der Veränderung mit dabei sein. Stimmt. Also die Software alleine reicht nicht aus, um diese Veränderung voranzutreiben. Mhm. Eher das Gegenteil, wenn ich eine harte Abneigung dagegen eigentlich habe, dann funktioniert sehr häufig die Software dann auch nachher nicht. Und dann 2 Jahre oder so und dann ist dieser Peak erreicht und dann wechselt man in der Regel woanders hin oder auch wieder zurück, weil man merkt, es funktioniert nicht. Ja. Also man merkt dann wirklich, dass es klatscht und nicht funktioniert.
Ich meine, Software-Einführungen oder Veränderungen sind ja auch das Paradebeispiel für Change-Projekte. Einfach weil sie so viel von unserem Alltag bestimmen, weil du so viel, wo du gerade sehr effizient bist, weil du bestimmte Shortcuts kennst, weil du genau weißt, wie du was nutzt, das musst du alles neu lernen mit einer neuen Software. Mhm. Und die meisten Softwaren sind zwar am Ende gut nutzbar, aber nicht so intuitiv, dass du von Anfang an dich perfekt zurechtfindest. Und dann gibt es immer wieder Kleinigkeiten, wo du merkst, das hätte ich früher in einer Minute gelöst gehabt. Wieso muss ich das jetzt googeln oder ChatGPT oder was auch immer? Ja. Und deswegen, klar, mit einer Softwareumstellung, wenn du es gut machst, kommt immer auch ein gewisses Change Management auf dich zu. Aber das ist gerade das Schöne eigentlich, dass wir, also ja, ich finde zumindest diese Art von Projekten super, super spannend, weil du rausfindest, was sind denn Ängste von Leuten, weil du rausfinden kannst, was begeistert aber auch Leute, ne? Und dann damit zu spielen, das offen anzusprechen, das hilft. Ich meine, wir wollen nächstes Jahr auch auf Google umsteigen und ich musste ganz kurz mal mit dir reden, dass es alles nicht so schlimm ist, dass ich trotzdem noch mit meinen Kunden über Teams gut arbeiten kann, auch wenn ich keinen Teams-Account mehr habe und so. Ne? Das waren Sachen, an die ich mich voll gewöhnt habe, wo ich das Gefühl hatte, wir sind gerade super professionell geworden, weil ich einfach in der Teams-Umgebung mit Kunden arbeiten kann und jetzt wollen wir auf Google wechseln. Was aber auch super gut funktioniert. Auch das habe ich ja bei Kunden schon gesehen. Ne? Ich weiß, wie gut Google ist und trotzdem hatte ich Angst. Habe ich jetzt nicht mehr.
Könnte ja auch schlechter werden erstmal. Das ist, ist glaube ich, menschlich. Ja, genau. Das ist auch okay und diese Skepsis fördert ja dann auch, die richtigen Fragen zu stellen und zu überlegen, funktioniert das denn wirklich? Man darf ja nicht blind einfach da reinlaufen. Nur weil es jetzt Google, nur weil es jetzt Microsoft ist, machen die per se ja auch nicht einfach alles richtig und es funktioniert ja auch nicht immer alles sofort, sondern man muss sich ja schon auch um dieses Change-Projekt dann auch Gedanken machen. Was mir so auf der Zunge brennt, ist, glaubst du, dass sich, ich nenne es jetzt mal bewusst, hippe Teams auch eine hippe Software aussuchen, die dann für ihren Arbeitsalltag funktionieren?
Schon. Also schon. Ich glaube, Unternehmen, die mit Slack arbeiten oder so, ne? Slack hat einfach eine bestimmte, hat eine Marke, eine Philosophie. Ja. An sich ist es, also am Ende macht es nicht so viel anderes als Teams-Chat-Funktionen tun.
Ja.
Und trotzdem hat es ein anderes Look and Feel, schätze ich. Und ich behaupte wirklich, Leute, die Slack nutzen, arbeiten anders zusammen als Leute, die Teams nutzen. und ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen, aber ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Marke zu tun. Das ist auch, also na, wir als Hello Agile haben auch eine bestimmte Marke und ich kann wirklich behaupten, wir haben nur coole Kunden. Und ich glaube, das hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass wir halt eine bestimmte Ausstrahlung nach außen haben und Leute fühlen sich da angezogen oder nicht. Und dann kommen halt auch nur zu denen, die zu denen das ungefähr passt, zu uns. Und genauso ist es mit Sicherheit mit einer Software auch, ne?
Ja. Also kann ich unterstreichen, ja. Das merke ich auch mal wieder, ja. Das ist auch, also wo man schon merkt, man geht beim Kunden mit rein und man weiß, okay, das wird hier nicht erfolgreich werden. In der Regel wollen sie es auch so stark verbiegen und das hat dann immer Gründe, warum sie es auch verbiegen wollen. Und ja, das hält auch meistens dann nicht so lange. Merkst du auch Unterschiede bei den OKR-Kunden, welches Tool sie dann einsetzen? Aha. Also welche, die das dann so auf der Wand, also per Sticky Notes noch pflegen, versus die das dann so in Excel machen, versus die dann auch wirklich eine OKR-Software nehmen. Merkst du da auch so Unterschiede so in dem Durchdringungsgrad?
Ehrlich gesagt, nein. Gerade weil wir du musst ganz arg unterscheiden zwischen einer OKR-Einführung, wo es also viel darum geht, erstmal zu lernen, wie funktioniert OKR mit seinen Riten überhaupt, was sind so die Regeln, wie arbeiten wir zusammen und so weiter. Wenn du da auch noch ein Tool lernen müsstest, völlige Überforderung am Anfang, macht auch keinen Sinn und es lenkt auch ab von dem, was sie eigentlich lernen sollen, nämlich Zusammenarbeit und sich so ein bisschen anders zu disziplinieren sozusagen. Versus wenn du eben schon länger dabei bist und entweder funktioniert dann Excel irgendwann nicht mehr oder es funktioniert immer noch und das ist eigentlich scheißegal, was du für ein Tool nutzt, Entschuldigung. Versus, zweite Frage, also wie weit bin ich in meiner Einführung? Versus, wie groß ist die Einführung? Beziehungsweise wie viele Leute sollen am Ende damit arbeiten? Wir haben, ich sage immer am Anfang von einer Einführung, nutzt die Tools, die ihr kennt. Und dann können wir gucken, wann die an ihre Grenzen stoßen. Das heißt, eine Software-Einführung für ein wirkliches OKR-Tool findet normalerweise erst so nach anderthalb, zwei Jahren statt. Wenn das Ding so groß ist, dass du merkst, irgendwie bräuchten wir, es gibt doch Lösungen
mehr Kommunikation,
dafür. Das Mapping einfacher zu zeigen und so weiter. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die sind 180 Leute groß, die machen jetzt, haben jetzt ihr drittes Planning gehabt. Das heißt, die machen jetzt seit einem halben Jahr so richtig OKR. Und da haben wir gleichzeitig mit allen angefangen. Und das ist krass, weil es erstmal viel Chaos gibt. Und gleichzeitig war ich sehr fasziniert davon, dass das dritte Planning jetzt schon wirklich viel geordneter lief als die letzten zwei. Und da planen wir wirklich an einem Tag mit 180 Leuten zusammen. Was wir vorher machen, ist, dass wir von allen Themenvorschlägen, also den Sachen, die potenziell Objectives werden, uns die Abhängigkeiten zu anderen Teams einholen. Was haben wir jetzt tatsächlich gemacht, weil die nämlich noch keine OKR-Software haben? Wir haben das auf Miro gemappt, haben da ein riesengroßes Mappingboard gemacht, wirklich händisch, Pfeile gezogen von dem Thema zu dem Team, zu dem Team, zu dem Team. Es ist Wahnsinn, aber es ist total gut und hilfreich und wir arbeiten schon immer sehr gerne mit Mappingboards, auch irgendwie gerne live wirklich mit Bindfaden gebaut. Es ist sehr viel Arbeit, das zu bauen. Es ist auch ein guter Effekt, ein cooler Effekt, aber am Ende, sowas kann halt eine OKR-Software.
Miro heutzutage.
So einfach. Und dann willst du das aber auch ausgeben können als Laufzettel. Wer will alles was von deinem Team? Ne? Wir mussten das jetzt alles händisch übertragen. Eine OKR-Software kann das halt mit zwei Klicks. Und das ist dann für größere Unternehmen macht das einfach sehr, sehr, sehr viel Sinn. Ich meine, es ist auch nicht absurd viel Arbeitszeit, die da reinfließt, ne? Das irgendwie alles händisch aufzubereiten. Aber irgendwann,
es geht um die Struktur,
es geht,
dann
genau,
einfach.
Irgendwann geht's einfach zuverlässiger, dass kein Schusselfehler irgendwo passiert ist und mit viel, viel selbstbestimmter auch von den Teams. Das ist auch ziemlich wichtig, finde ich. Jeder kann sich das ziehen, wann er möchte. Du kannst einfach die Deadline setzen. Bis dann müsst ihr bitte eure Abhängigkeiten eingetragen haben und dann ist gut. Also da macht es wahrscheinlich sehr, sehr viel Sinn, bald auf eine Software umzusteigen. Und gleichzeitig würde ich das halt aktuell noch lange nicht empfehlen, weil OKR sich gerade erst festigt. Und ich will nicht einem Unternehmen sagen, ihr müsst eine sehr teure Software kaufen, wenn wir noch nicht sicher sind, ob OKR sich wirklich durchsetzt. Inzwischen kann man das da sagen, ne? Aber ja, deswegen ist es so ein Hin und Her.
Ja, da bist du ja schon mal auf einer anderen Ebene. Da bist du ja schon fast in so einer Strategieplanung, ja, dann auch mit diesen 180 Leuten dann, ja, drin. Das ist natürlich mal ein großer Unterschied, wenn du sagst, da ist jetzt so ein Team, was OKRs eben einsetzt und für sich selbst dann, oder vielleicht eine größere Abteilung, ja, die vielleicht aus 2, 3, 4, 5 Teams, ja, bestehen oder so, dann eine Planung machen. Das ist natürlich immer eine ganz andere große Wirkung, ja, ja, dann auch, wo, also wir setzen ja auch OKRs unter anderem, das ist bei uns eine freiwillige Sache, aber setzen das im Strategieprozess ja auch mit ein. Und dann haben wir ja auch so, ja, so Art Inceptions von OKRs, wo dann teilweise als Strategiepunkt ein Objective steht, aber keine Key Results zum Beispiel dran stehen, sondern die Key Results praktisch nochmal Objectives unten drunter sind, die dann wiederum in die Teams mit reinkommen, ja, die dann halt die To-Dos, also die Key Results, ja, dann auch wirklich unten drunter, ja, machen. Es ist sicherlich beim Framework jetzt nicht ganz so korrekt, aber gehört ja in unserem, also unser Strategieprozess ist da halt einfach so ein bisschen geprägt, ja, von. Und dann ist es so eine Frage, dann gibt es halt Teams, die OKRs machen, die dann die Dinge halt in den Strategieprozess mitnehmen und da dann halt auch wieder OKRs, ja, im Endeffekt geplant werden. Ja. Und das funktioniert zum Beispiel bei uns dann, klar, ganz gut, weil wir halt alles danach ausrichten. Mhm. Liegt aber daran, dass die komplette Company diese Sprache halt spricht. Auch wenn, genau, das Team nachher unten vielleicht eine andere Methodik gefunden hat, an ihren Zielen zu arbeiten, anstatt OKRs. Auf der großen Ebene oben wissen sie trotzdem, was das Objective ist.
Und da ist es aber ja sicherlich total wichtig, dass man pro übergeordnetem Objective sieht, wer glaubt da alles drauf einzuzahlen, ne? Wer, ja, wirkt da alles, ja, ja, drauf hin. Wenn du das nämlich nicht hast, verlierst du einen ganz wesentlichen Wert, nämlich Transparenz. Und da kannst du noch so viel Offenheit in einzelnen Excel-Tabellen oder was haben, wo ein Team seine, ja, OKRs prägt. Wir haben gerade schon festgestellt, das liest sich keiner durch. Das heißt, da brauchst du genau die Verknüpfungen, dass jemand mitdenken kann, dass die Teams in der Lage sind, mitzudenken, ganz genau.
Ja, merken wir auch. Also das Planning selbst machen wir zum Beispiel auch in Miro, weil es für einfach zu so flexibel ist im Planning, ja, selbst und auch daran zu arbeiten, diese ganzen Abhängigkeiten zu haben. Gerade wenn die Teams dann in so einer Planungsphase drin, ja, sind, darüber zu sprechen, sich Notizen zu machen. Aber auch das ist nachher nicht das Tool, wo wir es dann tracken, sondern tracken machen wir dann nachher wieder in Jira, ja, wo diese Grundstruktur, diese saubere Abhängigkeiten, ja, drin sind, wo man sieht, okay, welches Team arbeitet dann was, ja, und welche wirklichen Daily Tasks liegen dann auch später mal ganz, ja, ganz unten auf der letzten Strukturebene, ja, dann drunter. Genau. Und das ist dann etwas, was man, wenn man es vor allem so global einführt, dann glaube ich irgendwann auch einfach braucht. Ja, ja. Weil sonst verliert man dann doch so ein bisschen die Übersicht. In einem Team, okay, da kann das auch an Bord stehen, da kann jeder jeden Morgen mit dem Kaffee sich dann da vorstellen. Aber auf Unternehmensebene ist es dann irgendwann, ja, genau, unabdingbar, eine Software einzuführen. Ja. Oder zumindest irgendwas einzusetzen, was ein bisschen visualisiert.
Genau, was visualisiert, aber was halt, was alles kann im Prinzip dann, ne? Also, weil wenn du dann nämlich für jede ich sag mal, Sichtweise oder für jede Perspektive ein eigenes Tool hast, so die Teams halten das in ihren Weeklies in dem Tool nach. Das Mapping-Board siehst du da und keine Ahnung, Abhängigkeiten sind nochmal da aufgeführt. Dann hilft es auch am Ende nicht weiter und es passieren halt super viele Übertragungsfehler. Das heißt, genau.
Eine Medienbrüche etc. Da sind wir dann wieder bei den großen Softwareherstellern, die das dann eigentlich vereinheitlichen müssten, oder man braucht eine große Softwarelösung, um das dann eben auch zu tracken. Und da wird es natürlich wieder ein bisschen kompliziert, weil OKRs halt nicht nur OKRs sind, sondern plötzlich halt Strategieplanungen sind, das sind, jenes noch sind und man da Abhängigkeiten zu hat. Und dann ist es natürlich, die Großen haben da eine gewisse Verantwortung, wie wir dann letztlich auch arbeiten.
Schon. Gerade, Thema, sorry, ganz kurz, weil OKR ja gerade die Brücke ist zwischen Strategie und dem, was du tagtäglich tust, hast du nämlich genau diesen Spalt. Ne? Wo pflegen die Leute ihre To-Do-Listen? Das sollte nicht woanders sein, als wo die OKRs nachgehalten werden, eigentlich, optimalerweise. Ich meine, jeder kann sich ja mal selbst organisieren, ne? Aber da hast du eigentlich eine ganz klare Vernetzung. Und auf der anderen Seite, die meisten Unternehmen haben ihre Strategie in irgendeiner schönen PowerPoint und vielleicht irgendwo ausgedruckt, aber ja wohl auf keinen Fall als irgendwas, womit du arbeitest, als irgendein Element in irgendeinem Tool. Ja. Und dahin musst
du. Im besten Fall ist es eine Präsentation, wo ich noch ein bisschen mehr Hintergründe für mal sind. Im schlechtesten Fall ist es eine große Excel, wo ganz viele Sachen drinstehen, die auch nur 3 Leute bearbeiten dürfen. Und dann nickt die irgendwo auf dem Filesystem. Ja. Ja. Gibt's alles, was, also gibt's noch öfters, als man denkt.
Ja. Sorry, du wolltest was anderes fragen.
Alles gut. Ich wollte nur zum Abschluss noch so ein bisschen über die Zukunft nochmal sprechen. Was denkst du, wie geht's mit OKR weiter mit dem Framework? Wie wird es mit den Organisationen 2026 weitergehen? Und wie wird das Thema Software jetzt auch nochmal gerade in diesem Jahr dann auch für eine große Rolle spielen? Ja.
Also ich bin, die anderen 2, sag ich mal, sehr großen Namen in Deutschland für OKR-Software sind Mooncamp und Workpath, ja. Und ich bin sehr sicher, dass die jetzt einen ganz anderen Aufschwung nochmal haben, weil zwar Viva Goals, also die Microsoft-Lösung, viel weggenommen hat, aber das hatten sie ja noch gar nicht. Jetzt suchen aber diese großen Unternehmen, die sich für OKR entschieden haben, nach einer anderen Lösung. Natürlich ist die Integration in dann eben WorkPath oder
Microsoft Welt,
genau, die ist auf jeden Fall, also die machen die super. Es ist wie wenn du von Spotify zu Tidal wechselst, du kannst alle deine Playlists einfach übernehmen. Genau, und da sind die schon sehr, sehr gut drin, aber deswegen glaube ich, dass die tatsächlich eher einen riesen Aufschwung erleben werden, weil sich jetzt viele schon so an den Alltag mit einem OKR-Tool gewöhnt haben, die das vorher noch gar nicht hatten. Deswegen glaube ich, das ist eigentlich wirklich positiv. Der Markt ist eher größer geworden. Und was die Zukunft insgesamt von OKR angeht, ich kann dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, ob das noch 10, 20 Jahre genauso weitergeht. Was ich aber sagen kann, ist, dass sehr viele Unternehmen immer noch in Deutschland extrem davon profitieren können. Sehr viele Unternehmen es noch nicht so einsetzen, dass es ihnen wirklich den Mehrwert bringt. Du hast eher schon wieder große Listen an Unternehmen, die es fallen gelassen haben, weil es eben nicht funktioniert hat. Und ich bin total gespannt darauf, ob das, wo es nicht funktioniert hat, quasi ein Momentum kriegt, dass OKR wirklich einen schlechten Ruf kriegt. Teilweise bei einzelnen Personen ist es auf jeden Fall so. Ich habe es noch nicht gesamthaft, das Gefühl. Aber das Potenzial von der Effektivität in Organisationen, was OKR noch entfalten kann, ist immer noch sehr, sehr, sehr groß. Weil einfach die wenigsten Unternehmen das erstens vollumfänglich nutzen und zweitens wirklich so integriert haben, dass es für sie den Mehrwert bringt. Deswegen sehe ich überhaupt nicht, dass Agilität tot ist. Und es gibt auch keine gute Alternative ganz nebenbei. Ne? Also
stimmt,
es ist einfach, du kannst halt wieder zurück zum Alten gehen. Aber wenn du einmal den Geschmack bekommen hast oder einmal diese ganzen Versprechungen von, du löst Silos auf, die Leute können besser mitdenken, können Entscheidungen treffen und so weiter. Das ist extrem zukunftsfähig. Und auch wenn Leute jetzt mal zwischendrin da nicht mehr so dran glauben, weil sie eben, weil es anstrengend ist, da hinzukommen, wie gesagt, bin ich ganz sicher, dass es noch ziemlich viel Zukunft hat. Und auch gerade, du baust halt eine gewisse Lernfähigkeit auf, die je globaler wir werden, je mehr KI irgendwie im Alltag ist, umso wichtiger wird. Du baust ein Verständnis für Zusammenhänge auf, sodass Leute auch, glaube ich, also ich glaube, das ist auch ganz viel, ich sag mal, Aufklärungsarbeit darüber, wie Unternehmen funktionieren, aber auch wie Gesellschaft funktioniert, ehrlich gesagt. Du hast ganz viel das Thema, dass Junioren demnächst irgendwie sehr, sehr viel schwieriger in den Arbeitsmarkt eintreten können, weil KI doch die ganzen Basics kann. Unternehmen werden feststellen, was sie aber noch alles durch Junioren bekommen haben, nämlich teilweise sehr, sehr, sehr loyale Mitarbeitende, weil du gerade am Anfang sehr einfach Erfolgserlebnisse schaffen kannst und das Leute bindet. Das passiert nicht, wenn du einen Medior einstellst. Der weiß sehr viel mehr, was er woanders auch wert ist. Ne? So eine Art von zusammenhangvollem Denken trainiert OKR und insgesamt, also Scrum jetzt nicht so, deswegen würde ich nicht insgesamt Agilität sagen, aber OKR, weil es eben ein strategisches Tool ist. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute da wirklich Interesse dran verlieren, weil es immer noch einfach die beste Lösung ist, um zukunftsfähig zu sein als Organisation. Und abgesehen davon merken wir es auch tatsächlich bisher im Markt überhaupt nicht.
Ja. Und schauen wir mal, was die Zukunft bringt, wie 2026 gestartet wird. Wir sind ja noch ganz am Anfang in 2026 und dann schauen wir mal, wie es wird, sagt man ja so gerne. Und falls ihr da draußen, ich bin mal gespannt, gibt es einen Titel, den du unter 2026 drunter schreiben könntest? So das Jahr der Effizienz, das Jahr des Wachstums.
Das Jahr der Erkenntnis.
Okay, ja, dann schauen wir mal 2026 im Dezember, welche Erkenntnisse wir gesammelt haben. Ich glaube nach 2025, wo es viel auch um Personalabbau, um Strukturen, zum teilweise auch Überleben in manchen Branchen ging, geht es jetzt 2026 wirklich darum, auch diese Truppe, die man übrig gelassen hat, diese kleinere Truppe dann teilweise auch, und das kann ja auch sehr, sehr positiv wirken. Manchmal schaffen kleinere Teams mehr als größere Teams. Ja. Von der Struktur her, gerade im agilen Kontext ist das sehr häufig so. Zu überlegen, was kann ich mit meinen Leuten machen, wie können wir zusammenarbeiten und wie können wir auch einfach wieder PS auf die Straße bringen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Leute 2026 damit anfangen, wie sie sich umstrukturieren oder wie lange sie auch vielleicht in diesem Tal hängen bleiben, was 2025 dann teilweise auch mit den Firmen angerichtet hat. Und ja, lass uns vielleicht einfach in dem neuen Jahr mit ein bisschen positiver Energie starten. Wir werden auf jeden Fall beide daran arbeiten, positive Energie in Organisationen reinzubringen. Nicht nur durch den Podcast, sondern ja auch durch unsere Beratungstätigkeiten, die wir beide haben. Und da einfach auch ein bisschen, ja, wieder Mut reinzubringen, richtig coole Arbeit auch zu machen. Ihr habt ja auch den Podcast, wo ihr über coole Arbeit sprecht, den Unboxing New Work, wo du ja auch ab und zu eine Folge machst. Und da war gerade, du hattest ein Zitat aus der letzten Folge, ich habe es gerade am Wochenende gehört, gehabt, der Thema Junioren und KI war gerade die Folge mit David, wo es ja darum ging, dass Junioren sehr häufig nicht mehr eingestellt werden, weil die KI alles Einfache sozusagen macht und dann irgendwann dazu führt, dass halt, ja, wenn ich keine Junioren einstelle, werde ich irgendwann keine Seniors mehr haben. Und schön, dass wir alle gerade nach Seniors suchen, aber ohne Ausbildung der Junioren wird es keine Seniors irgendwann mal mehr geben. Und das ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie können wir was gestalten? Wo müssen wir rein investieren? Wo können wir auch in uns selbst investieren? Mhm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was OKRs und große Softwareanbieter da für einen Einfluss haben werden.
Absolut. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, danke, dass du dabei warst. Vielleicht reden wir 2026 nochmal ganz am Ende und schauen, was passiert ist, wie groß die Erkenntnis war. Ja. Wir werden ja auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Euch da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr auch 2026 hier wieder zuhört und nach Erkenntnissen sucht. Ich bin gespannt, was passiert. Meldet euch sehr gerne bei uns beiden. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes natürlich. Und falls ihr jetzt auch Bock bekommen habt, OKRs einzuführen, die Hanna sitzt hier, die kommt sehr, sehr gerne vorbei und bringt auch Erkenntnisse zu euch mit nach Hause. Und falls ihr noch die passende Software haben wollt, dürft ihr auch bei uns dann nochmal nachfragen. Jira eignet sich ja auch super, um OKRs zu tracken. Dann können wir gerade beides in einem mitmachen, wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann bin ich gespannt, was 2026 wird.
Frohes neues Jahr.
Ciao.